Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Der Brexit und Donald Trump, diese beiden Themen sorgen nicht nur in Europa seit mehr oder weniger 2,5 Jahren quasi durchgehend für Diskussionen und für Emotionen. Der US-Präsident versucht aktuell in Vietnam außenpolitisch Erfolge zu verbuchen. Sein kurzes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un heute war aber nur das Vorgeplänkel sozusagen für Verhandlungen morgen. In der Heimat setzt ihm unterdessen sein früherer Anwalt mächtig zu. Wir berichten gleich. Und der Brexit, der könnte Stand heute zumindest verschoben werden, über den 29. März hinaus. Das ist jedenfalls ein Stück weit wahrscheinlicher geworden. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten und vertiefen das Thema mit dem Politologen Nikolai von Ondarza. Und blicken außerdem im Laufe der Sendung nach Südasien, wo sich der Konflikt zwischen Indien und Pakistan derzeit deutlich zuspitzt. Wir beginnen aber mit einem Blick auf die Insel. Der Brexit, der ist für manche Beobachter schon lange nicht mehr als ein Pokerspiel, und tatsächlich dürfte es vor allem für die Beteiligten in Großbritannien nicht leicht sein, derzeit die Nerven zu behalten. Eigentlich soll Großbritannien die EU in einem Monat verlassen. Seit gestern ist aber zumindest wahrscheinlicher geworden, dass der Austritt zumindest verschoben wird. Und diese Wahrscheinlichkeit hat sich heute mehr oder weniger verstärkt. Es gab heute Abstimmungen im britischen Parlament. Es ging um mögliche Änderungen zum Brexit-Prozess. Friedrich Meurer in London, sortieren wir das mal kurz ein. Was genau hat das House of Commons heute beschlossen?
Also es hat beschlossen, den Vorschlag von Theresa May aufzugreifen, nämlich am 14. März darüber abzustimmen, den Brexit zu verschieben, falls nicht 2 Tage vorher doch ein Wunder geschieht und der EU-Vertrag, den Theresa May mit Brüssel ausgehandelt hat, doch noch angenommen wird. Eigentlich sollte heute Abend sozusagen der eigentliche Urknall stattfinden und diese Verschiebung angeschoben werden. Theresa May ist dem gestern sozusagen aus taktischen Gründen zuvorgekommen. Sie hat gemerkt, wie die Stimmung im Unterhaus ist. Über 500 Abgeordnete haben nämlich für die Möglichkeit der Verschiebung gestimmt. Nur 20 dagegen, 20 allesamt Brexiteers aus dem Tory-Lager. Das ist eigentlich eine relativ niedrige Zahl, würde ich sagen. Also auch die Tories, die Brexiteers sind ein bisschen vorsichtig geworden und akzeptieren offenbar den Lauf der Dinge. Dann gab es noch eine zweite Abstimmung, die erwähnenswert ist, nämlich das Unterhaus fordert die Regierung auf, die Rechte der über 3 Millionen EU-Bürger im Land einseitig zu garantieren in einem Extravertrag mit der EU, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, dass deren Rechte nicht beschnitten werden.
Und bei Labour, da hatte sich ja auch eine Kehrtwende durchgesetzt, zumindest beim Parteichef, bei Jeremy Corbyn, der sich ja jetzt auch für ein zweites Referendum ausspricht. Wie sind da grundsätzlich die Aussichten?
Also es ist über ein zweites Referendum heute noch nicht abgestimmt worden. Labour hatte gesagt, wir stellen noch einmal unseren Brexit-Plan zur Abstimmung, der unter anderem vorsieht, dass Großbritannien in der Zollunion bleibt und sich eng ankoppeln will an den EU-Binnenmarkt. Dieser Plan ist wieder abgelehnt worden, mit einer relativ hohen Ablehnung sogar, sodass jetzt Jeremy Corbyn sozusagen Stufe 2 zünden muss. Nämlich vorgestern hat er gesagt, er ist jetzt für ein zweites Referendum, er will diese Abstimmung noch abwarten. Die hat es jetzt gegeben, also seit heute Abend ist offizielle Politik von Labour für ein zweites Referendum zu sein. Das Problem ist, dass in der eigenen Partei man Corbyn doch noch irgendwie argwöhnisch beobachtet, ob er es denn ernst meint. Wird er jetzt wirklich darauf drängen, dass es eine Abstimmung gibt in den nächsten Tagen oder in 2 Wochen? Oder war dieses "Ich bin jetzt für ein zweites Referendum" nur eine Beruhigungspille für seine Partei?
Das werden wir dann sehen, und zumindest wird ja dann Mitte März, wie gesagt, ja auch der bisherige ausgehandelte Deal noch einmal zur Abstimmung vorgelegt, der ja krachend abgelehnt worden ist. Und Sie haben gesagt, es wäre eigentlich ein Wunder, wenn er auf einmal doch angenommen werden würde. Wie groß sind die Chancen auf dieses Wunder?
Also, sie sind ein bisschen größer geworden. Es besteht eine Möglichkeit, finde ich, dass es doch am 12. März, wenn 2 Tage vor der Abstimmung über die Verschiebung über den EU-Vertrag abgestimmt wird, dass zumindest eine Reihe von Brexiteers sich das anders überlegen werden. Jacob Rees-Mogg hat ein Interview gegeben, in dem er von der knallharten Forderung heruntergegangen ist, dass der gesamte Backstop herausoperiert werden muss. Er kann sich jetzt vorstellen, dass es eine Note gibt, eine Begleiterklärung zu diesem Brexit-Vertrag. Dann diese nur 20 Abweichlerstimmen heute Abend bei den Brexiteers, die ein bisschen, denen vielleicht doch ein klein wenig bei der Vorstellung ungut zumute ist, dass der Brexit jetzt um 3 Monate verschoben werden könnte. Wer weiß, was in dieser Zeit passiert. Ich glaube nicht, dass genügend Brexiteers von den Bäumen herabsteigen werden, um am 12. März dem Vertrag eine Mehrheit zu verpassen. Aber wenn jetzt die EU ein attraktives Angebot macht, dass man den Brexiteers verkaufen kann, dass May verkaufen kann, dann wird das Ergebnis vielleicht zumindest nicht so verheerend aussehen wie bei der ersten Abstimmung im Januar.
Live aus London für uns unser Korrespondent Friedbert Meurer. Vielen Dank. Und über dieses Thema haben wir vor der Sendung mit dem Politologen und Großbritannien-Experten Nikolai von Ondarza gesprochen. Dreht sich das Königreich weiter um sich selbst?
Das muss man so sagen. Die Verhandlungen finden vor allen Dingen zwischen den Briten selber statt. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die konservative Partei Theresa May dazu gezwungen hat, eine Abstimmung über diese Verschiebung zuzulassen. Wir wissen aber immer noch nicht, für welche Art von Brexit es eine Mehrheit im Unterhaus gibt.
Das heißt, hat es in dieser Woche jegliche Fortschritte gegeben?
Im Grunde kann man sagen, es hat 2 wichtige Entwicklungen gegeben. Die erste ist, dass Theresa May den EU-Befürwortern in ihrer eigenen Partei nachgegeben hat und erstmals eingeräumt hat, dass es eine solche Verschiebung geben kann. Das ist schon ein großer Schritt für sie. Und der zweite ist, dass Oppositionsführer Jeremy Corbyn auch der eigenen Partei nachgegeben hat und sich für ein zweites Referendum offen gezeigt hat. Und damit spitzt sich die Lage in Westminster weiter zu auf diese alternativen May-Deal, eine Verlängerung oder ein zweites Referendum.
Wer von den beiden hat sich denn geschwächt oder sind die beide da gestärkt jetzt hervorgegangen?
Ich glaube, sie sind im Grunde beide in der Schwäche vereint. Beide haben die Kontrolle in gewisser Weise über ihre eigenen Parteien verloren. Wir haben ja in den letzten Wochen auch mehrere Parteiaustritte sowohl bei den Konservativen als auch bei Labour gesehen und gehalten werden sie im Amt eigentlich nur von dem sehr, sehr großen Druck, der in der britischen Innenpolitik wegen dem Brexit herrscht. Und ich gehe fest davon aus, wenn der Brexit einmal überstanden ist, dass dann auch ihre beiden Positionen in Frage gestellt werden.
Wann kommt er denn?
Gute Frage. Ich gehe mittlerweile fest von einer Verschiebung aus. Das heißt also, selbst wenn Theresa May wieder erwartend für ihren Deal noch im März eine Mehrheit bekommt, wird man mehrere Wochen brauchen, um noch die Begleitgesetzgebung umzusetzen. Oder es kommt eben diese Verschiebung, die sie jetzt ins Spiel gebracht hat, die dann bis maximal Ende Juni, weil spätestens dann Europawahlen in Großbritannien stattfinden werden müssen. Das heißt, bis Ende Juni muss eigentlich eine Einigung oder zumindest die Aussicht auf ein zweites Referendum her.
Auf der anderen Seite sagt die EU bzw. heute Emmanuel Macron, man sei offen für eine Verschiebung, aber unter der Einschränkung, wenn es einen guten Grund gibt. Glauben Sie, dass Großbritannien da gute Argumente hat?
Das ist gerade die große Frage. Bei einer Verlängerung muss ja die Frage beantworten, welches Ziel wird damit erreicht? Was kann sich in den zusätzlichen Wochen ändern, was Theresa May jetzt unter großem Druck nicht erreicht hat? Und das kann eigentlich nur passieren, wenn Großbritannien eine Alternative anbietet. Also entweder Neuwahlen, woran ich nicht glaube, oder zweites Referendum, was Labour fordert, oder zumindest eine parteiübergreifende Einigung, was Theresa May bisher abgelehnt hat. Deswegen glaube ich, dass die EU gut daran beraten ist, den Druck aufrechtzuerhalten gegenüber Großbritannien und zu sagen, wenn ihr verlängern wollt, dann sagt uns auch bitte, mit welchem Ziel und wie wir damit aus der Blockade in den Brexit-Verhandlungen herauskommen.
Und wenn Großbritannien das dann bis Ende März in diesem Fall nicht anbietet oder keine Perspektiven aufzeigt, könnte die EU dann auch sagen, wir belassen es bei dem ursprünglichen Termin?
Das ist rechtlich gut möglich und auch politisch nicht ausgeschlossen, denn die größte Frage ist für die EU die Europawahlen. Die finden ja Ende Mai statt. Und wenn man den Brexit über wenige Wochen hinausschiebt und dann Großbritannien während der Europawahlen noch Mitglied ist, dann wird das die Europawahlen zum einen überschatten und es wird sich die Frage stellen, dürfen dann nicht eigentlich die Briten mitbestimmen? Haben sie nicht ein Recht, auch bei den Europawahlen mitzubestimmen? Deswegen wird sich die EU sehr genau überlegen, wie lange verlängert werden kann und welche Bedingungen sie den Briten dafür auferlegen.
Was glauben Sie, was sind aus EU-Sicht da die möglichen Bedingungen, die sie stellen werden?
Ich glaube, man wird Großbritannien bis Ende Juni Zeit geben zu sagen, ihr müsst innenpolitisch im Parlament überparteilich noch eine Lösung finden, beispielsweise indem noch einmal die politische Erklärung nachverhandelt wird, also dieser Stück der Austrittsverträge, der regelt, wie es langfristig mit Großbritannien weitergeht. Das wäre eben eine kurzfristige Alternative. Wenn aber Großbritannien länger verlängern wird, dann müsste man aus europäischer Perspektive aus meiner Sicht sagen, die Blockade kann man nur auflösen über Neuwahlen in Großbritannien oder eben ein zweites Referendum.
Können Sie innerhalb der britischen Politik erkennen, dass da irgendwelche Fronten anfangen zu bröckeln, je näher der Austrittstermin jetzt rückt?
Bisher nicht. Es gibt leichte Zeichen, dass die EU-Gegner unruhig werden und befürchten, dass wenn sie jetzt nicht für den Brexit-Deal von Theresa May stimmen, dass es sein könnte, dass man über ein zweites Referendum den Brexit ganz verliert. Aber bisher halten sie dicht und sagen, sie lehnen Mays Deal auch weiterhin ab. Das heißt, das ist eigentlich die einzige Front, die ein bisschen bröckelt. Wenn man sich die anderen Abstimmungen in dieser und in den letzten Wochen anguckt, dann ist die britische Politik eigentlich so blockiert wie eh und je. Die Mehrheit im Parlament lehnt den No-Deal, den harten, ungeregelten Brexit ab. Aber es gibt weder eine Mehrheit für Mays Deal, noch eine Mehrheit für eine Zollunion und einen weicheren Brexit, noch eine Mehrheit für ein zweites Referendum. Und das ist die Krux, die May bisher noch nicht gelöst hat. Und da sehe ich auch kein richtiges Bröckeln der einzelnen Gruppierungen.
Welche Rolle spielt eigentlich die neu gegründete Fraktion der Abgeordneten, die ja ausgetreten sind aus Labour, aus der Labour-Fraktion und von den Tories?
Die spielt fürs Parlament erstmal eine relativ geringe Rolle. Das sind 11 Abgeordnete. Das heißt, die können alleine die Mehrheitsverhältnisse relativ wenig beeinflussen. Und sie haben, weil es nur 3 konservative Abgeordnete sind, auch Theresa May nicht die Mehrheit gekostet. Aber sie sorgen für unheimlichen Druck auf die beiden Parteiführer. Denn in Umfragen ist diese neue Partei noch ohne Führung, noch ohne Ziele, bis sogar auf 18% gesprungen und setzt damit natürlich die anderen Parteiführer unheimlich unter Druck, jetzt zu einer Lösung zu finden, denn sie bieten den Briten erstmals eine richtige Alternative zwischen Labour und Tories an und eine Alternative, die sich auch gegen den Brexit einsetzt.
In welche Richtung könnte das damit die politische Debatte insgesamt beeinflussen? Mehr Richtung zweites Referendum oder Richtung Neuwahlen?
Ich glaube, das muss man die verschiedenen Seiten unterschiedlich betrachten. Für die Konservativen macht diese neue Partei Neuwahlen attraktiver, denn sie kostet vor allen Dingen Labour viele Stimmen. Das heißt, nach jetzigen Umfragen könnten die Konservativen Neuwahlen haushoch gewinnen, weil eben bei diesem britischen Mehrheitswahlrechtssystem eine neue Partei Labour sehr, sehr viele Sitze kosten könnte. Für Labour wiederum macht es eben das zweite Referendum attraktiver. Der Druck auf Jeremy Corbyn ist gewachsen und unter diesem Druck hat er sich ja erstmals diese Woche für ein solches zweites Referendum ausgesprochen, weil er jetzt eben Neuwahlen erstmals fürchtet und zweitens eben seiner eigenen Partei signalisieren will, auch ich setze mich für ein zweites Referendum ein.
Wenn Sie eine Prognose abgeben könnten, auch wenn das schwerfällt, was wird am Ende aus dieser Sache herauskommen?
Das ist natürlich schwer. Ich glaube, jeder, der jetzt glaubt zu wissen, wie der Brexit ausgeht, der ist eigentlich ein Scharlatan. Ich würde mich auf eine Prognose festlegen. Großbritannien wird am 30. März noch in der EU sein und wir werden eine Verlängerung sehen. Was aber in dieser Verlängerung passiert, ich glaube, das ist wirklich ein hochspekulatives Spiel im britischen Parlament, wo es am Ende auf jede einzelne Stimme ankommen wird.
Und es ist alles noch möglich in jede Richtung?
Es ist alles noch möglich in jede Richtung. Ich würde den harten No-Deal-Brexit weiterhin nicht ausschließen, weil es eben keine Mehrheit für irgendeine Alternativen gibt. Aber eben ein zweites Referendum ist auch immer noch im Raum. Das heißt, wir müssen, das muss man so sagen, jetzt 5 Wochen vor dem Brexit immer noch mit allen Alternativen rechnen.
Nikolai von Ondarza war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und wir bleiben im Ausland und über Donald Trump könnte man positiv sagen, dass er manches politische Thema unkonventionell angeht. Er ist zumindest der erste westliche Staatschef, der den lange Zeit isolierten Machthaber Nordkoreas Kim Jong-un jetzt schon zum zweiten Mal trifft. Aktuell sind beide in Vietnam. Doch ob sich Trump und Kim tatsächlich auf konkrete Schritte zu einer nuklearen Abrüstung Nordkoreas einigen können, das bleibt mindestens bis morgen abzuwarten. Katrin Erdmann berichtet.
Es klingt fast, als habe sich Kim direkt in Trump verliebt. Denn der Diktator hat offenbar genau die Tage bis zum Wiedersehen mit dem US-Präsidenten gezählt, wie er im Blitzlichtgewitter berichtet. Wir haben die Probleme bewältigt und sind hier in Hanoi nach 261 Tagen. Ernst und konzentriert räumt er ein, dass der Zeitraum seit dem ersten Gipfel in Singapur im Juni vergangenen Jahres bis heute lang und nicht einfach gewesen sei. Die Unterhändler beider Seiten sind viele Male hin und her gereist, Gespräche gab es auf mehreren Ebenen. In dieser Zeit gab es viele Tage, in der viele Zugeständnisse gemacht wurden und Geduld gefragt war. Vor allem mehr Geduld als sonst üblich. Kim Jong-un, der im Verdacht steht, seinen Onkel und seinen Halbbruder aus dem Weg geräumt zu haben, wirkt fast ein wenig eingeschüchtert neben dem US-Präsidenten. Vielleicht aber genießt er auch nur still seinen Triumph, dass er mit seinem Atom- und Raketenprogramm die USA an den Verhandlungstisch geholt hat. Kim jedenfalls verbreitet bereits am ersten Abend Optimismus. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein exzellentes Ergebnis erzielen werden, das alle Welt begrüßt. Ich werde mein Bestes dafür tun. Während der nordkoreanische Machthaber spricht, hört der US-Präsident aufmerksam zu und entgegnet ebenso ernst in sachlichem Tonfall. Ich denke schon, dass der erste Gipfel ein großer Erfolg war und dieser jetzt wird hoffentlich genauso oder noch besser als der letzte. Wir haben viele Fortschritte gemacht und ich denke, der größte ist es, dass unsere Beziehung eine wirklich gute ist. Als Kim die Übersetzung hört, lächelt er beim letzten Satz. Für Kim Jun-jung, Professor für internationale Politik an der Handong Global Universität in Südkorea, ist dieser Satz ebenfalls ein zentraler. Denn in einem unterscheidet sich Trump von früheren US-Regierungen, die alle Nordkorea misstraut hätten. Nordkorea wurde als Dämon gesehen, sagt Kim Jun-jung. Doch mit Trump habe sich das verändert.
Trust the first.
Erstmal vertrauen und dann überprüfen. Das ist der Unterschied dieses Mal. Aber kann Nordkorea auch Trump trauen? Ja, Kim Jong-un kann und muss das auch, um seine Ziele zu erreichen. Aber zugleich ist er natürlich misstrauisch und testet aus, wie weit er gehen kann. Er selbst sei vergangenes Jahr in Nordkorea gewesen und habe dort hochrangige Gespräche geführt. Dort habe man sich erstens gefragt, ob man mit dieser Regierung einen Durchbruch schaffen könne. Und zweitens ist man sich bewusst, dass die Zeit drängt. Denn nächstes Jahr wird in den USA gewählt. Deshalb könnte es hier auf diesem Gipfel wirklich einen Durchbruch geben. Der US-Präsident jedenfalls sagte dem Diktator schon mal eine große Zukunft für sein Land voraus. Ein großartiger Führer. Ich bin gespannt darauf, das zu sehen. Und ich werde dabei helfen, dass es dazu kommt. Wir werden dabei helfen. Wer jetzt genau wir ist und was im Detail gemeint ist, liest Trump offen. Auch auf die Frage, ob er mit Nordkorea den Krieg beenden und formal Frieden schließen wolle, antwortete er nicht. Von nordkoreanischer Seite war im Vorfeld erneut zu hören, man werde nur abrüsten, wenn es ein entsprechendes Entgegenkommen gebe. Vielleicht sind sich die beiden persönlich dann nochmal beim Dinner näher gekommen. Das war auf jeden Fall zügig beendet. Schon vor 9 Uhr abends war Kim wieder im Hotel. Morgen stehen anstrengende Gespräche an.
Außerneu berichtete Katrin Erdmann. Während Donald Trump also außenpolitisch zu glänzen versucht, wird er daheim in den USA schwer belastet. Sein früherer Anwalt Michael Cohen hat heute vor dem Kongress schwer und mächtig rhetorisch gegen Donald Trump ausgeteilt. Thilo Kössler mit den Einzelheiten.
Sichtlich angegriffen, mit tiefen Augenringen, fahler Gesichtsfarbe und belegter Stimme, trat Michael Cohen vor den Ausschuss, vor dem er schon einmal einen Eid abgelegt hatte. Damals, um ihn zu belügen, weil er den Präsidenten schützen wollte, jetzt um die Wahrheit ans Licht zu bringen, wie er sagte. Er schäme sich für sein Verhalten damals, für seine Schwäche und die falsch verstandene Loyalität gegenüber Donald Trump.
I am ashamed of my weakness and my misplaced loyalty, of the things I did for Mr. Trump in an effort to protect and promote him.
Für seine Lügen muss Michael Cohen im Mai eine 3-jährige Haftstrafe antreten. Für die Wahrheit hofft er noch irgendwie auf Milde. Deshalb greift er den Präsidenten scharf an, nennt ihn einen Rassisten, Hochstapler und Betrüger.
He is a racist, he is a con man, and he is a cheat.
Cohen belastet Donald Trump schwer, in heiklen Sachverhalten, die Donald Trump rundweg abgestritten, weit von sich gewiesen und verleugnet hatte. Den geplanten Bau eines Trump Towers in Moskau zum Beispiel. Tatsächlich noch Verhandlungsgegenstand im Juni 2016, als Trump bereits Spitzenkandidat für die Republikaner war. Trump habe nie mit einem Wahlsieg gerechnet, seine Prominenz aber rücksichtslos ausgenutzt, um mit Russland ins Geschäft zu kommen, sagte Cohen.
He lied about it because he never expected to win.
Beispiel 2, die gehackten E-Mails von Hillary Clinton, die von WikiLeaks weiterverbreitet wurden. Trump gab sich stets ahnungslos. Cohen berichtete, wie Wahlkampfgehilfe Roger Stone Trump am Telefon berichtete, WikiLeaks-Chef Assange habe ihm gegenüber weitere Veröffentlichungen angekündigt, die Clinton schwer belasten sollten. Trump antwortete laut Cohen, das wäre doch großartig.
That within a couple of days there would be a massive dump of emails that would damage Hillary Clintons campaign. Mr. Trump responded, wouldn't that be great?
Beispiel 3. Das Schweigegeld für zwei Models, mit denen Trump angeblich Affären hatte. Weder die Affäre noch das Schweigegeld soll es nach den Worten Trumps jemals gegeben haben. Cohen legte einen persönlich von Trump unterzeichneten Scheck vor mit einer Rückzahlungsrate für das Schweigegeld, übergeben zu einem Zeitpunkt, als Trump bereits Präsident war.
I am providing a copy of a $35,000 check that President Trump personally signed from his personal bank account on August 1st of 2017.
Beispiel 4. Das ominöse Treffen zwischen Donald Trump Jr. und einer russischen Anwältin, die Schmutz über Hillary angekündigt hatte. Donald Trump Senior will davon keine Ahnung gehabt haben. Cohen schilderte, wie Sohn Donald, Vater Donald, kurz vor dem Treffen ins Ohr flüsterte, alles geregelt. Vater Trump, halt mich auf dem Laufenden.
Don Jr. leaning over to his father and speaking in a low voice and saying, the meeting is all set. And I remember Mr. Trump saying, okay, good, let me know.
Die Republikaner versuchten während der Anhörung, die Glaubwürdigkeit Michael Cohens massiv in Zweifel zu ziehen. Je länger die Sitzung dauerte, desto aggressiver wurde der Ton. Offenbar realisierten sie, wie gefährlich die Aussagen Cohens dem Präsidenten noch werden können. Der Abgeordnete Mark Meadows aus North Carolina schrie Cohen an und musste zur Ordnung gerufen werden.
Well, ask your attorneys right
there
behind you.
We were working last night till 11, 12 o'clock at night.
You've known that you've been coming for some time.
You may answer the question.
Cohen ließ sich indes nicht beirren. Er bleibe bei der Wahrheit, sagte er. Schließlich deutete er an, dass es noch weitere strafrechtliche Vorwürfe gegen den Präsidenten gebe, die noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen seien und über die er nicht reden dürfe.
By the Southern District of New York, and I've been asked by them not to discuss and not to talk about these issues.
Am Donnerstag steht Michael Cohen erneut einem Ausschuss Rede und Antwort, dieses Mal dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses und hinter verschlossenen Türen.
Aus Washington, Thilo Kössler. Und wir bleiben im Ausland. Freundschaftlich waren die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan in ihrer jetzt etwas mehr als 70-jährigen Geschichte noch nie wirklich. Derzeit scheint die Lage dort in Südasien aber besonders prekär zu sein. Es geht um einen jahrelangen Konflikt zwischen Indien und Pakistan um die Region Kaschmir. Der wird derzeit mit militärischen Scharmützeln in der Luft ausgetragen und es wächst die Sorge, dass noch mehr daraus werden könnte. Bernd Muschborowska berichtet.
Jubel auf den Straßen in Pakistan nach dem Abschuss von zwei indischen Kampfflugzeugen über Kaschmir. In Lahore riefen die Demonstranten zu einem heiligen Krieg gegen Indien auf. Wir wollen den Indern zeigen, dass wir vereint sind und hinter unseren Streitkräften stehen. Die Inder haben gestern behauptet, sie hätten einen Luftangriff gegen uns geführt. Doch heute haben wir es denen gezeigt und uns gerecht. Ein Sprecher der pakistanischen Streitkräfte hatte am Morgen bekannt gegeben, die Luftwaffe habe zwei indische Jets abgeschossen, die in den pakistanischen Luftraum eingedrungen seien, und zwei Piloten gefangen genommen. Im Laufe des Tages wandte sich Pakistans Premierminister Imran Khan mit versöhnlichen Worten an den Erzfeind Indien. Er habe der indischen Regierung nach dem Terroranschlag vor zwei Wochen Gespräche angeboten, sagte Khan in einer Fernsehansprache. Doch auf die Verletzung des pakistanischen Luftraumes habe die Luftwaffe reagieren müssen. Heute haben wir gehandelt. Wir wollten so wenig Schaden wie möglich anrichten und möglichst keine Menschen töten. Wir mussten aber deutlich machen, dass Pakistan in der Lage ist, sich zu verteidigen. Wenn ihr in unser Land eindringt, kommen wir zu euch. Zwei eurer MiGs wurden von uns abgeschossen. Die Piloten sind bei uns in Gewahrsam. Indien widersprach der pakistanischen Darstellung des heutigen Zwischenfalls, bestätigte aber den Verlust eines Kampfflugzeuges. Wer wen im Luftraum des Grenzgebietes angegriffen und abgeschossen hat, bleibt somit vorerst unklar. Entlang der sogenannten Line of Control, der Grenzlinie zwischen den beiden von Pakistan und Indien beanspruchten Teilen Kaschmirs, kommt es immer wieder zu Schusswechseln. Es seien ständig Explosionen zu hören, sagte Abdul Majid, ein Anwohner des kleinen Ortes Uri in Kaschmir, einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Dort drüben an der Line of Control fliegen seit gestern Abend immer wieder Granaten von beiden Seiten. Das ist wirklich problematisch für uns hier. Viele Anwohner haben die Grenzregion verlassen. Die Schulen seien geschlossen, sagte der Sprecher des Distrikts Rajouri im indischen Teil des Bundesstaates Jammu und Kaschmir, Mohammed Aijaz Azad. Wir beobachten natürlich die Lage an der Grenze. Deshalb haben wir die Schulen und öffentlichen Einrichtungen, die näher als 5 Kilometer an der Grenze liegen, geschlossen. Aus Gründen der Sicherheit für die Kinder. Indien hat heute die Flughäfen in Kaschmir und einige andere in der Region vorübergehend geschlossen und den gesamten Luftraum im Norden Indiens für die zivile Luftfahrt gesperrt. Selbst einige internationale Flüge von und nach Delhi waren betroffen. Aus dem Ausland gab es vor allem die Warnung an beide Seiten, eine weitere Eskalation zu vermeiden. China, die USA und auch die Europäische Union riefen Pakistan und Indien dazu auf, den Konflikt durch Gespräche friedlich beizulegen.
Informationen von Bernd Muschborowska aus Südasien und um jetzt 23 Uhr und gleich 36 machen wir weiter mit unseren Kurzberichten. Weniger Plastikmüll gehört zu den Zielen von Umweltministerin Svenja Schulze, die heute darüber mit Vertretern aus Handel und Industrie gesprochen hat. Allerdings ohne verpflichtende Vorgaben zu vereinbaren. Christopher Jänert.
Die Plastiktüten als Vorbild, und zwar für alle Plastikverpackungen. So könnte man das zusammenfassen, was beim runden Tisch im Umweltministerium heute besprochen wurde. Konkret, ähnlich wie schon bei den Plastiktüten, soll es auch für andere Verpackungen eine freiwillige Verpflichtung geben. Zu weniger Einwegverpackungen, zu weniger Müll bei Obst und Gemüse und insgesamt sollten umweltfreundlichere Materialien verwendet werden. Bis zum Herbst sollen klare Ziele definiert werden, die dann auch eingehalten werden sollen. Die Erfahrung zeige, dass durch Freiwilligkeit ehrgeizige Ziele schneller erreicht werden könnten, so Umweltministerin Schulze. Und darauf setzte sie auch im Dialog mit der Wirtschaft. Beteiligen sollen sich die Handelsunternehmen und die Herstellerfirmen. Solche runden Tische wie heute dienen in der Regel aber auch dazu, eine Art Drohkulisse aufzubauen, nach dem Motto, entweder ihr bekommt das freiwillig hin oder wir machen vielleicht doch ein Gesetz, ein Verbot oder führen Steuern ein. Bei den Plastiktüten gibt es so eine freiwillige Vereinbarung mit dem Handel schon seit 2016. Seitdem sollen Plastiktüten nicht mehr kostenlos abgegeben werden. Und das hat gut funktioniert. Innerhalb kurzer Zeit ist die Zahl verbrauchter Plastiktüten deutlich zurückgegangen.
Die Bundeswehr leidet seit Jahren unter Personalmangel. Die zuständige Ministerin von der Leyen versucht das jetzt immer weiter zu korrigieren. Helfen sollen zusätzlich bessere Sozialleistungen. Hanna Liesenfeld.
Arbeiten bei der Bundeswehr soll attraktiver werden. Der Gesetzesentwurf sieht deshalb vor, bessere Altersversorgung, bessere Bedingungen für verletzte Soldaten und bessere Möglichkeiten nach dem Dienst bei der Bundeswehr. So soll der Schritt ins zivile Arbeitsleben für Soldaten einfacher werden. Demnach bekommen Zeitsoldaten, die sich mehr als 15 Jahre verpflichtet haben, künftig mehr Geld für Weiterbildungsmaßnahmen. Darüber hinaus will die Bundeswehr die Situation von im Einsatz verwundeten oder traumatisierten Soldaten verbessern. Wollen deren Familien Angehörige in die Therapie eingebunden werden, soll die Bundeswehr künftig die Kosten übernehmen. Die Bundeswehr will in den nächsten 4 Jahren viel Geld für die Maßnahmen ausgeben, 380 Millionen Euro. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen betonte, die Bundeswehr müsse auf die Konkurrenz durch andere Arbeitgeber in Deutschland reagieren.
Wir dürfen nicht vergessen, diese Männer und Frauen sind bereit, ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen, im äußersten Fall ihr Leben einzusetzen für unsere Freiheit, unsere Sicherheit. Und deshalb ist es uns wichtig, dass sie auch zu Hause in der Heimat die Grundbedingungen finden im Dienst, die mindestens alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland auch haben.
Die Maßnahmen im Gesetzesentwurf müssen noch vom Bundestag beraten und beschlossen werden. Nach Willen des Verteidigungsministeriums sollen sie ab Mitte dieses Jahres nach und nach wirksam werden.
In Madrid stehen derzeit katalanische Regionalpolitiker vor Gericht. Es geht um das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum Ende 2017. Und heute hat sich dazu der damalige Ministerpräsident Spaniens geäußert. Oliver Neuroth.
Rajoy musste nicht nur 30 Minuten wie vorgesehen im Madrider Gerichtssaal Rede und Antwort stehen, sondern fast 2 Stunden. Die zentrale Frage in diesem Verfahren lautet, war beim Vorgehen der katalanischen Regionalregierung rund um das verbotene Unabhängigkeitsreferendum Gewalt im Spiel? Diesen Vorwurf macht die Staatsanwaltschaft den angeklagten Politikern und Aktivisten. Rajoy berichtete von Protestaktionen im Herbst 2017, bei denen er Gewalt wahrgenommen habe. Dass am Tag des Referendums vor einzelnen Abstimmungslokalen Polizisten mit Gummigeschossen gegen Wähler vorgegangen waren, bedauert Rajoy nach seinen Worten sehr. Eine Mitschuld daran wies er aber von sich. Er habe die konkreten Einsatzpläne der Polizei nicht gekannt. Die Lage habe sich durch Entscheidungen der katalanischen Regionalregierung so entwickelt, sagte Rajoy. Hätte sie anders entschieden und es nicht zum Referendum kommen lassen, säße man nun nicht in diesem Gerichtssaal. Am Vormittag hatte der ehemalige katalanische Ministerpräsident Mas vor Gericht ausgesagt und die separatistische Regionalregierung verteidigt. Anschließend kündigte er an, wie auch immer dieser Prozess ausgehe, der juristische Weg ende nicht in Madrid, sondern vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.
Im vergangenen Jahr machte der Chemiekonzern Bayer mit der Übernahme des Konkurrenten Monsanto groß von sich reden. In der Bilanz für 2018 wirkt sich die Fusion aber deutlich negativ aus. Ute Schüns.
Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat 2018 deutlich weniger verdient als im Jahr zuvor. Der Gewinn brach um 3/4 auf knapp 1,7 Milliarden Euro ein. Das hat das Unternehmen heute in Leverkusen mitgeteilt. Bayer kämpft zurzeit mit einer Reihe von Problemen. Die Kosten für den Kauf und für die Integration von Monsanto sowie für Restrukturierungen und den Umbau des Konzerns haben ihre Spuren in der Bilanz hinterlassen. Dazu kommen Abschreibungen auf Firmenwerte im Geschäft mit freiverkäuflichen Medikamenten, da sich Bayer hier von weniger gut laufenden Bereichen trennen will. Außerdem sind die Rückstellungen für Prozesskosten gestiegen, denn in den USA rollt eine Prozesswelle auf den Bayer-Konzern zu. Klagen wegen eines glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels, das von Monsanto entwickelt wurde, reißen nicht ab. Die Zahl der Kläger sei bis Ende Januar auf 11.200 gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Bayer-Chef Werner Baumann sieht den Konzern jedoch für die Zukunft gut gerüstet. Durch die Übernahme von Monsanto sei man zur Nummer 1 im Agrarmarkt aufgestiegen.
Informationen von Ute Schüns und Jan Plate fasst jetzt für uns den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Wer Tesafilm kauft oder Nivea-Creme, der spült dem Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf Geld in die Kasse. Doch dem Management zufolge nimmt die Konkurrenz durch kleine aufstrebende Marken zu. Verbraucher erwarten über das Internet personalisierte Produkte und Dienstleistungen. Deswegen sollen Millionen in neue Produkte, Zukäufe und die Digitalisierung gesteckt werden. Allerdings sorgen sich Anleger, dass die Investitionen erstmal den Gewinn drücken. Aktien von Beiersdorf sind um fast 10% eingebrochen. Deutlich nach unten ging es auch für den hessischen Pharma- und Chemiekonzern Merck. Die Anteilsscheine schlossen 4% tiefer. Anleger fürchten einen milliardenschweren Bieterkampf um einen amerikanischen Halbleiterzulieferer. Dadurch will Merck stärker ins Geschäft mit der Chip- und Display-Industrie kommen. Der deutsche Aktienindex DAX war gebremst durch die Verluste bei Merck und Beiersdorf. Außerdem war es 6 Tage in Folge nach oben gegangen. So hat der DAX heute 0,5% tiefer geschlossen bei 11.487 Punkten. Zu den Gewinnern im DAX zählte der Pharma- und Chemiekonzern Bayer. Geschäftszahlen kamen gut an und derzeit scheint die Hoffnung auf positive Effekte durch die Monsanto-Übernahme zu überwiegen, trotz tausender Kläger wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat.
Der Börsenbericht von Jan Plate. Nigeria ist in Afrika das Land mit der höchsten Bevölkerungszahl, mit Abstand. Allein schon deshalb werden Wahlen dort in der Regel genau beobachtet. Denn trotz großer Ölvorkommen leben viele Nigerianer in Armut. Und da gibt es noch ein großes Sicherheitsproblem, vor allem im Norden, wegen der islamistischen Miliz Boko Haram. Der neue Präsident, der Nigeria in den kommenden Jahren weiter stabilisieren soll, er ist auch der alte, der bisherige Präsident. Und nicht alle im Land sind froh darüber. Jens Borchers berichtet.
Die Nachricht von Buharis Wahlsieg kam mitten in der Nacht.
Muhammadu Buhari of the All Progressive Congress is hereby declared winner and is returned elected. Thank you.
Der Vorsitzende der nigerianischen Wahlkommission erklärt den 76-jährigen Buhari zum Wahlsieger. Er habe 56% der abgegebenen Stimmen bekommen. Wenig später meldet sich der wiedergewählte Präsident selbst zu Wort.
We'll strive to strengthen our unity and inclusiveness, so that no section or group will feel left behind or left out.
Seine Regierung werde sich um die Einheit der Nation bemühen, sagte Buhari. Keine gesellschaftliche Gruppe solle sich vernachlässigt fühlen. Der wiedergewählte Präsident muss allerdings zur Kenntnis nehmen, dass große Teile der eingetragenen Wähler erst gar nicht ihre Stimme abgaben. Die Wahlbeteiligung von nur knapp 36% bestätigt, was viele unabhängige Experten immer wieder konstatieren. Das Vertrauen der Bevölkerung in die nigerianische Politik ist gering. Offenbar glaubt nur eine Minderheit der wahlberechtigten 84 Millionen Menschen daran, dass Nigerias Politiker wirklich das tun, was sie ankündigen. Präsident Buhari sagte dazu nach seiner Wiederwahl nichts. Er versprach nur noch einmal:
The new administration will intensify its efforts in security, restructuring the economy and fighting corruption.
Die neue Regierung wird ihre Anstrengungen bei der Sicherheit, beim Umbau der Wirtschaft und im Kampf gegen die Korruption verstärken. Unterdessen weigert sich die größte Oppositionspartei, die PDP, das Wahlergebnis anzuerkennen. Ihr Kandidat Atiku Abubakar hat nach Angaben der Wahlkommission 41% der abgegebenen Stimmen bekommen. Die PDP spricht aber von Wahlbetrug und manipulierten Ergebnissen. Die PDP rief ihre Anhänger dazu auf, friedlich zu bleiben. Ein Parteisprecher sagte:
"We will explore all our options, including the belief that the legal process in Nigeria is one of the ways to resolve issues."
Wir werden alle unsere Optionen nutzen, sagte der PDP-Sprecher nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Auch juristische Schritte kämen in Frage. Kurz darauf kündigte der unterlegene PDP-Spitzenkandidat in einem Statement an, er werde das Wahlergebnis juristisch anfechten. Internationale Beobachtermissionen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union hatten die logistischen und organisatorischen Mängel der Wahl kritisiert. Sie sprechen allerdings nicht von Wahlbetrug. Dass im Verlauf des Wahlkampfes und der Stimmabgabe mindestens 39 Menschen starben, gilt in Nigeria als relativ gute Bilanz. Vor 4 Jahren waren während und nach der Wahl mehr als 100 Menschen umgekommen. Auf den wiedergewählten Präsidenten warten jetzt die altbekannten Probleme. Buhari hatte versprochen, die Terrormiliz Boko Haram wirksamer zu bekämpfen. Das gelang in seiner ersten Amtszeit bestenfalls zum Teil. Die immer noch einseitig von der Erdölproduktion abhängige Wirtschaft Nigerias solle weiter diversifiziert werden. Bisher sind aber sowohl bei der Modernisierung und dem Ausbau der Landwirtschaft als auch bei der Industrialisierung nur kleine Fortschritte zu verzeichnen. Im Kampf gegen die grassierende Korruption werfen Kritiker dem Präsidenten vor, primär Oppositionspolitiker ins Visier zu nehmen. Muhammadu Buhari hat jetzt 4 weitere Jahre Gelegenheit, seinen Ankündigungen Taten folgen zu lassen.
Und wir kommen zurück nach Deutschland. Die Asylpolitik hat in der Berliner Koalition schon mehrfach für heftigen Streit gesorgt. Einig sind sich Union und SPD aber beim Aspekt der Wohnsitzauflage für Asylsuchende. Dass also der Staat bestimmen soll, in welchem Bundesland sie unterkommen. Diese Vorgabe war bisher zeitlich befristet, sie soll es künftig aber nicht mehr sein. Katharina Hamberger berichtet.
Geflüchtete Menschen mit einem Schutzstatus sollen auch in Zukunft für 3 Jahre in dem Bundesland wohnen bleiben müssen, dem sie zugewiesen worden sind. Das sieht der heute im Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf zur Entfristung des Integrationsgesetzes vor. Diese Entfristung wurde bereits im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD beschlossen. Das Gesetz aus dem Jahr 2016 beinhaltet unter anderem eine bislang eben bis August dieses Jahres befristete Regelung zur Wohnsitzauflage. Diese Befristung wird nun aufgehoben. Zusätzlich zur Pflicht für unter anderem anerkannte Asylbewerber oder subsidiär Schutzberechtigte 3 Jahre lang in einem Bundesland wohnen bleiben zu müssen. Ausnahmen sind laut Gesetzentwurf nur noch mit der Zustimmung der Ausländerbehörde möglich, kann jedes Bundesland weitere Einschränkungen vornehmen bzw. die Auflage für den Wohnsitz auf eine Region beschränken. Davon machten Stand 2018 laut Innenministerium Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt Gebrauch. Außerdem können bestimmte Regionen als Wohnsitz ausgeschlossen werden. Das ist in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz der Fall. Die Entfristung der Regelung zur Wohnsitzauflage sei deshalb wichtig, weil in vielen Ländern davon sinnvoll Gebrauch gemacht worden sei, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium Stefan Mayer unserem Hauptstadtstudio.
Dergestalt, dass man damit eben deutlich besser und zielgenauer planen kann, wo Flüchtlinge am besten untergebracht werden. Und vor dem Hintergrund ist es vor allem auch integrationsfördernd, dass hier mit der Wohnsitzauflage auch Einfluss genommen werden kann und den Kommunen auch eine bessere Integration ermöglicht wird.
So der CSU-Politiker Mayer. Die Entfristung des Gesetzes begründet das Innenministerium außerdem mit einer vorausgegangenen Evaluation.
Die große Mehrheit der Länder und der kommunalen Spitzenverbände wollten weiterhin an dieser Wohnsitzregelung festhalten, um die Risiken der Segregation zu begrenzen,
sagte die Sprecherin des Innenministeriums Eleonore Petermann heute. Innerhalb von 3 Jahren ab Inkrafttreten des Gesetzes soll die Wohnsitzauflage laut Gesetzentwurf ein weiteres Mal evaluiert und deren Wirksamkeit, was die Integration betrifft, geprüft werden. Kritik kommt unter anderem von der Opposition. So sagte Phyllis Pollard, Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion für Migrations- und Integrationspolitik, die Umsetzung der Wohnsitzauflage führe zu einem unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand, stigmatisiere geflüchtete Menschen und konterkariere das Prinzip der Freizügigkeit für Menschen, so Pollard. Der Deutsche Juristinnenbund spricht von einem schwerwiegenden Eingriff in das Recht auf Freizügigkeit. Vor allem für Frauen, die Opfer von Gewalt werden, sei das problematisch, wenn sie schnell umziehen oder ins Frauenhaus müssten. Die SPD-Rechtspolitikerin Eva Högel sagte daraufhin der Süddeutschen Zeitung, das sehe man sich im parlamentarischen Verfahren nochmal genauer an.
Katharina Hamberger berichtete, wer einen Termin beim Psychotherapeuten bekommen möchte, der muss in Deutschland häufig relativ lange warten. Und das, obwohl der Bedarf laut Experten immer weiter ansteigt. Gesundheitsminister Jens Spahn sucht noch nach Maßnahmen, um die Wartezeit zu verkürzen, vergeblich bisher. Dafür soll aber die Ausbildung für angehende Therapeuten demnächst grundlegend geändert werden. Aus Berlin dazu Christoph Schäfer.
Der Weg zum Beruf Psychotherapeutin oder Psychotherapeut wird nach Willen von CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn in Zukunft über einen neuen Studiengang laufen. Das sagt Spahn am Vormittag in Berlin.
Künftig soll Psychotherapie ein eigenständiger Studiengang werden, der nach 3 Jahren zum Bachelor und nach 2 Jahren zum Masterabschluss führt und mit der Approbation endet. Danach soll sich eine Weiterbildung in stationären oder ambulanten Einrichtungen anschließen.
Er soll grundlegendes Wissen vermitteln und inhaltlich breit aufstellen. Die Spezialisierung erfolgt dann in der Weiterbildung an Krankenhäusern und ambulanten Einrichtungen, aufgrund der bereits erlangten Approbation vergütet. Danach können junge Psychotherapeuten die Kassenzulassung erlangen und praktizieren. Es handelt sich also um ein Modell, wie es Mediziner und angehende Ärzte durchlaufen. Spahns Ziel: Die jungen Psychotherapeuten sollen mehr Geld bekommen. Bisher haben Psychotherapeuten in Ausbildung zuerst Psychologie oder Sozialpädagogik studiert und dann eine kostspielige Ausbildung angehängt, im besten Fall zu einem Praktikantenlohn. Die Folge: hohe Schulden nach der Ausbildung und zum Beginn des eigentlichen Berufslebens. Deshalb kam es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Protesten von den Auszubildenden. Die Vergütung will Spahn mit dem jetzt beschlossenen Kabinettsentwurf verbessern. Wie hoch die Vergütung sein wird, das können allerdings nur die Krankenhäuser und ambulante Einrichtungen selbst entscheiden. Noch einmal Jens Spahn.
Wir regeln nicht en Detail die Vergütung im Verhältnis Anstellungsträger zu Psychotherapeuten in Weiterbildung. Das können wir auch gar nicht. Was wir aber regeln, und das ist ja die Voraussetzung, ist, dass diejenigen, die Psychotherapeuten in Weiterbildung einstellen und beschäftigen, das refinanziert bekommen von der gesetzlichen Krankenversicherung.
Das neue Direktstudium soll zum Wintersemester 2020 anlaufen. Bis dahin müssen die Hochschulen die entsprechenden Studiengänge anbieten. Damit können sie jetzt schon beginnen, meint Spahn. Sein Ministerium arbeitet derzeit auch an einer neuen Approbationsordnung. Zuspruch erhält Spahn von der Bundespsychotherapeutenkammer, dessen Vorsitzender Dieter Munz meint, dass bisher der Zugang zur Psychotherapeutenausbildung ungenügend gewesen war und Nachwuchs in eine prekäre Lebenslage gezwungen hätte. Allerdings verschiebt die Bundesregierung die ursprünglich geplante Neuregelung zum Zugang zu psychotherapeutischer Behandlung und Terminvergabe. Spahn hatte in einem ersten Vorstoß geplant, dass in Voruntersuchungen entschieden werden soll, welche Therapie psychisch Kranke bekommen sollen. Spahns Ziel war dabei eine schnellere Terminvergabe. Dagegen hatte es heftigen Protest gegeben. Jetzt sei stattdessen die Selbstverwaltung am Zug, so Spahn. Der gemeinsame Bundesausschuss von Krankenkassen, Kliniken und Ärzteschaft soll Vorschläge ausarbeiten, wie die Behandlung besser strukturiert und koordiniert werden kann. Diese Entscheidung von Spahn löste Erleichterung aus, unter anderem bei der Bundespsychotherapeutenkammer. Es dürfe nicht noch zusätzliche Hürden für Patienten geben. Ähnlich die Meinung beim sozialdemokratischen Koalitionspartner, SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er begrüßte, dass der Vorstoß erstmal vom Tisch ist. Der Kabinettsentwurf soll noch vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden, bis Ende des Jahres im Bundesrat.
Christoph Schäfer berichtete so rum. Und wir kommen an dieser Stelle dann noch zu den Kommentarspalten von morgen früh mit Martina Gnad.
Viele Kommentatoren blicken nach Hanoi, wo sich US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zum zweiten Mal getroffen haben. Der Reutlinger Generalanzeiger meint dazu: Die Weltöffentlichkeit wird sich nicht mehr mit allgemeinen Floskeln abspeisen lassen. Das mag beim ersten Gipfel ausgereicht haben. Doch nun braucht es konkrete Verabredungen, wie das Atomwaffenarsenal Nordkoreas abgebaut werden soll. Und auch Kim wird genauer wissen wollen, wann die Sanktionen fallen. Ersetzen wir Trump doch einmal durch dessen Vorgänger Barack Obama. Würden wir dann auch so skeptisch auf das abermalige Treffen schauen? Fragt die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Würden wir auch dann deutliche Fortschritte und die Denuklearisierung Nordkoreas fordern und alles darunter wäre ein Misserfolg des US-Präsidenten? Reines Gipfeltheater? Das Straubinger Tagblatt hält fest: Wie substanziell nun in Hanoi noch zu treffende Entscheidungen sein werden, lässt sich erst in Zukunft sagen. Eines aber wird sich hoffentlich nicht mehr zurückdrehen lassen: die Annäherung der beiden Koreas. Ähnlich sehen das auch die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Trumps Initiative ist es zu verdanken, dass der eingefrorene Koreakonflikt so langsam auftaut. Am Horizont erscheint die Perspektive der Wiedervereinigung eines zerrissenen Landes und die nukleare Abrüstung eines Staates, in dem ein Despot das Sagen hat. Das Handelsblatt leitet über zu unserem zweiten Thema, dem Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Während Donald Trump und Kim Jong-un in Hanoi über nukleare Abrüstung verhandeln, zeigen Indien und Pakistan, wie bedrohlich es ist, wenn zwei Atommächte aneinander geraten. Trotz der unklaren Informationslage ist eines sicher: Die Lage im Konflikt um die Kaschmir-Region ist so ernst wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Nürnberger Nachrichten stellen klar: Wer wissen möchte, warum der Kaschmir-Konflikt derzeit eskaliert, muss in Indiens politischen Kalender blicken. Im April wird gewählt in der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt und Premierminister Narendra Modi möchte gerne Premierminister bleiben. Er weiß um die Macht der Bilder und die Bilder eines zerstörten Terroristencamps auf pakistanischem Boden sollen sagen: Seht her, ich zeige Entschlossenheit. Doch mit den Luftangriffen hat Modi den Bogen weit überspannt. Einmischung geboten, titelt die Süddeutsche Zeitung und betont: Erstes Ziel muss nun sein, eine weitere Eskalation zu vermeiden. So muss die Weltgemeinschaft, wie in früheren Fällen, ihre Ressourcen zur Konfliktlösung mobilisieren. Nicht nur die Vereinigten Staaten sind gefragt, sondern auch China, das enge Wirtschaftsbeziehungen zu Pakistan unterhält und dort über erheblichen Einfluss verfügt. Und die Zeitung Die Welt schreibt: Es ist wünschenswert, dass dieser Konflikt nicht weiter eskaliert. Genauso wichtig ist aber, dass Pakistan mit seiner Politik aufhört, Terrororganisationen freie Hand zu lassen, um Nachbarstaaten zu destabilisieren.
Das war Martina Gnad und das war die Presseschau und das war fast die Sendung. Das war der Tag, unser Journal vor Mitternacht für heute. Noch ein kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp für morgen früh. Die Informationen am Morgen mit meinem Kollegen Philipp May. Dann unter anderem mit einem Interview zum Thema des Treffens zwischen Donald Trump und Kim Jong-un mit dem CDU-Politiker Friedrich Merz, der auch nach wie vor Vorsitzender der Atlantikbrücke ist. Und das war's für heute. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.